D-Radio Wissen. Eine Stunde, was mit Medien? Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber, Daniel Fiene.
Hallo.
Und Herr Pähler.
Guten Abend. Sein Nachname passt wunderbar zu seinem Job. Er ist Reporter, wobei genauer gesagt ist er Journalist für Funk und Fernsehen, aber auch fürs geschriebene Wort. Der Politologe ist auch Professor an der Hochschule für Medienkommunikation und Wirtschaft in Köln.
Und seit vergangenem November ist er einer der wichtigsten Medienbranchenvertreter bei uns im Land. Er ist Vorsitzender des Deutschen Journalistenverbandes, dem DJV, und sein Name ist Frank Überall. Herzlich willkommen.
Dankeschön, hallo. Schön, dass Sie bei uns sind. Wir möchten Frank Überall, seine Ideen, seine Sorgen und seine Themen kennenlernen. Heute Abend in dieser einen Stunde, was mit Medien?
Die erste Meinung.
Das Jahr 2016 ist ein Jahr, in dem wir ja schon einige Abschiede nehmen mussten. In dieser Woche hieß es auch für den ehemaligen Löwenzahn-Moderator Peter Lustig endgültig abschalten. Christian Buß würdigte ihn auf Spiegel Online mit diesen Worten.
Peter Lustig war das, was heute als 68er-Fernsehen eher geschmäht als gefeiert wird. So wie er dieses 68er-Fernsehen darstellte, war es auf jeden Fall schwer in Ordnung, weil es für Durchlässigkeit, Durcheinander und, auch nicht zu unterschätzen, nachhaltige, gute Laune stand. Lustigs Ansatz war eher dialektisch als didaktisch.
Die zweite Meinung.
Die kommt heute von uns beiden.
Wir sagen auf Wiedersehen und danke, Peter Lustig.
Danke für die vielen schönen und vor allen Dingen informativen Fernsehmomente in unserer Kindheit.
D-Radio Wissen. Eine Stunde, was mit Medien?
Wir möchten heute gemeinsam mit euch Frank Überall kennenlernen. Seit November ist er der neue Bundesvorsitzende des Deutschen Journalistenverbands und uns interessiert, was treibt einen der wichtigsten Vertreter der Journalistenzunft um? Was möchte er verändern? Was sorgt ihn? Und welche Probleme will er anpacken? Frank Überall, nochmal schön, dass Sie heute Abend hier bei uns sind bei D-Radio Wissen.
Ja, danke für die Einladung.
Eines Ihrer ersten Projekte, das Sie mit auf den Weg gebracht haben, das ist eine neue Webseite, augenzeugen.info heißt sie. Und auf diesem Blog, da möchten Sie auf Gewalt und Übergriffe gegen Journalisten aufmerksam machen. Warum war jetzt genau das eines der ersten Projekte, das Sie als DJV-Vorsitzender auf den Weg gebracht haben?
Naja, es gibt natürlich viele Themen, um die wir uns kümmern, aber für mich war es wichtig, sich irgendwo auch ein Schwerpunktthema zu suchen. Und da lag natürlich das auf der Hand, was uns im Moment am meisten umtreibt. Es ist nämlich tatsächlich so, dass ich mir nicht vorstellen konnte, dass es mal so wird wie in manchen Krisengebieten, dass man echt Angst haben muss, über bestimmte Veranstaltungen zu berichten. Also ich selbst berichte seit 20 Jahren über rechtsextreme Aufmärsche und ja, das war nie schön. Ja, also wenn dann damals noch so ganz klassisch die Springerstiefel tragende Glatzen vor einem stehen. Ich habe dann oft mit einem Kollegen von der Taz, dem Pascal Beuker, jetzt Innenpolitikredakteur, zusammengestanden und dann drehten die sich zu einem um, guckten einen böse an und sagten, wir kriegen euch alle. Ja, das war nicht schön. Aber das hat auch nicht wehgetan. Jetzt ist es mittlerweile so, dass da tatsächlich Böller fliegen, dass da Flaschen fliegen, dass da Steine fliegen und dass Journalistinnen und Journalisten tatsächlich verletzt werden. Und was mich eben seit ja, ungefähr einem, anderthalb Jahren dann eben auch wirklich betroffen macht, ist, dass die Polizei sich aus meiner Sicht oft viel zu wenig darum kümmert. Das Grundrecht auf Demonstrationsfreiheit, das wird durchgesetzt. Auf der anderen Seite sage ich, das Grundrecht auf Pressefreiheit, das müsst ihr auch durchsetzen.
Und das Interessante ist, dass Sie das auch gleich als Blog angelegt haben, augenzeugen.info, heißt ja auch, dass das jetzt keine Sammlung von Einzelfällen ist, die es jetzt mal zufällig gehäuft gegeben hat, sondern dass Sie auch wahrscheinlich davon ausgehen, dass uns das Thema noch länger weiter beschäftigen wird.
Ja, insgesamt in meinem Amt als DJV-Vorsitzender, dafür bin ich gewählt, möchte ich auch Diskurse auslösen und Diskurse beflügeln. Und wir stellen fest, dass es bei Politikern, bei Innenpolitikern doch relativ wenig Aufmerksamkeit zu dem Thema gibt. Das wird so belächelt, wird so abgetan. Und da wollen wir auf unsere Situation als Journalistinnen und Journalisten aufmerksam machen.
Was sagen die Ihnen?
Die sagen erstmal, so schlimm ist es doch nicht, das sind doch die berühmten Einzelfälle und wir wollen dokumentieren. Nein, es sind keine Einzelfälle. Und ich persönlich halte, obwohl ich Wissenschaftler bin und sonst sehr viel von Statistiken halte, halte ich in bestimmten Bereichen nicht ganz so viel davon, wenn man Öffentlichkeit herstellen möchte. Also ich komme ursprünglich aus der Korruptionsforschung und da weiß man, dass ungefähr nur jeder 20. Fall aufgedeckt wird. Das heißt, die Dunkelziffer ist enorm hoch. Und genauso ist das hier. Welcher Journalist, welche Journalistin traut sich denn dann tatsächlich Strafanzeige zu stellen? Also mir ist auch schon mal ein Stein an den Fuß geflogen. Da habe ich dann auch nicht, das hat wehgetan, am nächsten Tag noch. Ich habe aber nicht Strafanzeige gestellt. Das heißt, das wird nie in die Polizeistatistik einfließen. Insofern kann man mit Statistik alleine da auch nicht argumentieren. Wir wollen zeigen, eben durch Augenzeugenberichte, was passiert tatsächlich. Und das Land auf, Land ab, das ist kein ostdeutsches Problem. Das passiert im Westen Deutschlands ganz genauso, im Süden, im Norden. Und wir wollen das noch mit Experteninterviews begleiten.
Ist eigentlich diese Tatsache, dass die Politik bis jetzt noch sehr verhalten da reagiert, eher dem geschuldet, dass die das wirklich so nicht wahrnehmen? Oder ist das vielleicht mehr ein Nicht-Sehen-Wollen?
Ja, es ist eine Mischung aus beiden. Man muss aber bei den Politikern auch sagen, zum einen langsam werden sie ja aufmerksam. Also das merke ich schon, dass auch der Blog sich ja ziemlich medial verbreitet. Nicht nur in den sozialen Netzwerken, sondern auch in den etablierten Medien, die darüber berichten, wie wir heute jetzt hier auch. Wir sprechen drüber. Und die Politiker suchen das Gespräch, wir das Gespräch mit denen natürlich auch. Auch mit Polizeigewerkschaften zum Beispiel. Das heißt, wir versuchen Verbündete zu finden, auch mit dem Deutschen Richterbund. Das funktioniert spannenderweise auch. Und dadurch kommt ein gewisser Druck. Und wir waren im Kultur- und Medienausschuss des Bundestages bei einer Expertenrunde auch, wo sie dann endlich mal zugehört haben. Muss natürlich sehen, die Politiker haben ein ähnliches Problem. Die werden auch oft mittlerweile angegriffen, angefeindet. Deswegen ist die Aufmerksamkeit uns gegenüber erstmal noch nicht so hoch, aber daran arbeiten wir.
Uns würde auch interessieren, wie es in einem konkreten Fall vielleicht weitergegangen ist, über den wir Mitte Januar gesprochen haben. Da haben sie nämlich Anzeige erstattet. Ich lese es mal kurz aus dem Blog vor. Und zwar, der DJV hat Anzeige erstattet, Strafanzeige wegen Volksverhetzung. Und zwar am 13. Januar wegen Volksverhetzung und aller sonst in Betracht kommenden Straftaten gegen die Pegida-Organisatorin Tatjana Festerling. Anders ist ihr Aufruf bei der Leipziger Legida-Demonstration vom 11. Januar. Dort sagte sie, Zitat, wenn die Mehrheit der Bürger noch klar bei Verstand wäre, dann würde sie zu Mistgabeln greifen und diese volksverratenden, volksverhetzenden Eliten aus den Parlamenten, aus den Gerichten, aus den Kirchen und aus den Pressehäusern prügeln. Was ist aus der Anzeige geworden?
Es gibt dann in einer deutschen Bürokratie erstmal eine Eingangsbestätigung und dann wird erstmal geprüft und dann bekommt man irgendwann einen Bescheid. Wir sind auf Stufe 2. Es wird gerade noch geprüft. Das zeigt aus meiner Sicht auch nochmal, wie wichtig das ist. Gerade bei diesen Dingen, die juristisch so schwer zu fassen sind, dran zu bleiben und in solchen Fällen immer wieder eben auch anzuprangern, wenn solche Dinge passieren. Es ist aus meiner Sicht A, der Verdacht der Volksverhetzung. Es ist auch aus meiner Sicht der Verdacht des Aufrufs zur Gewalt. Und wir sehen ja bei den Demonstrationen, auf welchen fruchtbaren Boden das oder auch furchtbaren Boden das fällt.
Jetzt ist eine große Frage in dieser ganzen Thematik ja, wir haben es im Grunde schon angedeutet, Sie haben auch beschrieben, wie Sie aufmerksam machen wollen. Die Anzeige ist auch ein solches Beispiel. Aber die Frage ist ja, wie kann man eigentlich tatsächlich eben dieser neuen Gewalt gegen Journalisten wirksam begegnen? Und wie kann man auch verhindern, dass es eben diesen fruchtbaren Boden weitergeben wird?
Ja, wir brauchen zweierlei. Zum einen brauchen wir sozusagen die Nothilfe, nämlich tatsächlich, dass die Pressefreiheit durchgesetzt wird, heißt, dass die Polizei auf uns aufpasst. Also manche Redaktionen gehen ja mittlerweile schon mit Bodyguards raus und das kann auf Dauer nicht des Rätsels Lösung sein, sondern wir müssen tatsächlich von der Staatsmacht, die das Gewaltmonopol nun mal innehat, geschützt werden bei der Ausübung unseres Berufs. Aber wir brauchen eben auch einen gesellschaftlichen Diskurs. Es muss klar sein, welchen Wert Medien und damit auch Medienvertreter haben, dass wir also jetzt nicht irgendwo freiwillig sind, die abgestempelt als Lügenpresse fröhlich mal verfolgt und verprügelt werden kann. Das scheint mir bei manchen Leuten nicht ganz so klar zu sein.
Welchen Wert hat Journalismus? Das ist eine Frage, die wir heute Abend vertiefen wollen. Der Bundesvorsitzende des DJV, Frank Überall, ist heute Abend bei uns zu Gast. Wir haben gerade schon über Augenzeugen.info gesprochen. Das Blog, mit dem Sie darauf aufmerksam machen möchten, wie zum Beispiel gegen Journalisten vorgegangen wird. Aber lassen Sie uns auch nochmal auf diese Grundsatzfrage über den Wert des Journalismus reden. Wenn wir uns zum Beispiel die letzten Entwicklungen anschauen, dass bei der AfD bestimmte Berichterstatter zunächst nicht zugelassen worden sind, wo Sie auch die Pressefreiheit zunehmend beschnitten sehen. Welche Herausforderungen stellt auf einmal zum Beispiel die AfD den Journalismus?
Die AfD-Idee ist da in einer unseligen Tradition mit der NPD, die das nämlich ganz genauso gemacht hat. Und die Schwierigkeit ist für uns, dass wir auf der einen Seite eben versuchen, neutral zu berichten, auch über solche Gruppierungen. Auf der anderen Seite, wenn wir aber gar nicht die Möglichkeit haben, reinzukommen, also auf Parteitage zum Beispiel, und uns das in Augenschein zu nehmen, mit den Menschen zu sprechen, zu beobachten, also schlicht und einfach zu recherchieren, dann können wir natürlich auch nicht unvoreingenommen über solche Ereignisse berichten. Gut, jetzt können wir auf der einen Seite sagen, berichten wir gar nicht mehr, aber das kann natürlich eigentlich nicht der Dreh- und Angelpunkt sein, sondern wir brauchen tatsächlich diese In-Augenscheinnahme, dafür sind wir da, und die AfD verweigert das immer häufiger.
Welche Herausforderungen bedeutet das denn eigentlich für den Journalismus?
Ja, Journalismus muss ja sozusagen den Rohstoff an Information und Einordnung für die Demokratie, also für die Gesellschaft leisten. Und in dem Moment, wo wir das nur unvollständig können, ist das für Demokratie, das mag jetzt hochtrabend klingen, aber ich meine das tatsächlich so, für Demokratie ein riesengroßes Problem. Wenn wir nicht mehr umfassend informiert sind über das Geschehen, wenn wir also als Journalistinnen und Journalisten nicht mehr wirklich gut informieren können, daran gehindert werden, darüber zu informieren, wie so eine Partei wie die AfD tickt, dann ist es natürlich schwierig, wenn man jetzt als Bürgerin, als Bürger seine Wahlentscheidung treffen möchte, sich über diese Parteien informieren möchte, und da ist dann einfach nicht viel.
Aber kann man aus diesem Dilemma denn überhaupt wieder rauskommen, wenn die quasi andere Seite einen einfach nicht dabei haben will?
Naja, auf der einen Seite kann man sich ja immer noch vor die Tore stellen und mit den Menschen sprechen, und letzten Endes finden wir dann meistens schon irgendjemanden, der darüber plaudert, was in dem Saal gelaufen ist. Das ist nur nicht die beste aller Situationen, und deswegen fordere ich auch an dieser Stelle nochmal auf, jeder, der sich als demokratisch geriert, und da legt die AfD in anderen Stellungnahmen ja immer wieder Wert drauf, dass sie besonders demokratisch sei, der muss auch die Spielregeln der Demokratie für und gegen sich gelten lassen.
Ist eigentlich in dem Zusammenhang das aus Ihrer Sicht eher kontraproduktiv, wenn sich namhafte Politiker anderer Parteien weigern, mit AfD-Vertretern gemeinsam auf Podiumsdiskussionen, auch in den Medien, zu diskutieren?
Naja, da wo es ein Setting gibt, und das werden wir ja dann irgendwann in den nächsten Monaten auch erleben, da wo es ein Setting gibt, dass die im Parlament vertretenen Parteien beziehungsweise dann Fraktionen zu einer beispielsweise Fernsehdiskussion eingeladen werden, wird man letzten Endes nicht umhin können, auch diese Personen dann einzuladen. Vertreter der AfD, die ordentlich vom Volk gewählt sind oder von Teil des Volkes, die wird man aus diesem kommunikativen Geschäft nicht komplett aussperren können. Und das, ich kann das nachvollziehen, dass das eine große Herausforderung ist, sich mit dem Konzept, mit dem kommunikativen Konzept von Populismus auseinanderzusetzen, da etwas gegenzuhalten. Das beherrschen auch manche nicht so richtig. Das muss man auch sich bewusst machen. Das gilt für Journalisten und das gilt auch für Politiker. Trotzdem, man wird sich darauf einrichten müssen, und auf Dauer kann diese kommunikative Verweigerungshaltung da auch nicht weiterhelfen.
Dass wir ja eine neue Ernsthaftigkeit in dem Job des Journalismus oder des Journalisten tatsächlich auch derzeit erleben, ist uns auch nochmal vielleicht bei einem anderen Thema bewusst geworden. In Ihrem persönlichen Blog haben Sie kürzlich was über den Presseausweis geschrieben. Wenn man mal ganz ehrlich ist, hat sich das Thema ja in den letzten Jahren, Jahrzehnten ziemlich verwaschen. So die Bedeutung, es ist eher so wie so eine Rabattmarke ja in einigen Orten wahrgenommen worden. Da hat natürlich in vielen Redaktionen auch schon ein Umdenken stattgefunden. Aber das hat jetzt eine ganz neue Aktualität, auch jetzt im Zusammenhang mit der Diskussion um die Lügenpresse. Was fordern Sie da? Oder was da, weil da haben Sie, sagen Sie ja, nee, da müssen wir eine neue Wertigkeit herstellen.
Naja, alle, die jetzt irgendwo schon mit den Füßen scharren und sagen, was, Presseausweis, Rabattmarke, super, das ist längst nicht mehr so. Also die Bahn zum Beispiel und viele andere haben Presserabatte mittlerweile abgeschafft. Das gibt es in weiten Teilen überhaupt nicht mehr. Der Presseausweis ist ein Arbeitsmittel. Auf Messen, auf Parteitagen, bei Unfällen, bei Demonstrationen kann man sich eben ausweisen als jemand, der legitimerweise für die Medien unterwegs ist und dort schlicht und ergreifend berichten möchte bzw. recherchieren möchte. Und das wird auch, während früher eben der Missbrauch hauptsächlich in dem Bereich von Rabatten stattgefunden hat, das wird heute auch missbraucht, um sich in den geschützten Bereich für Medienvertreter einzumogeln. Also wir stellen immer häufiger fest, dass Rechtsextreme mit irgendwelchen geplebelten Presseausweisen kommen, also meistens nicht die der großen Organisationen, die auch die Hauptberuflichkeit wie der Deutschen Journalistenverband, wie ehrlicherweise aber auch Verdi zum Beispiel, deutlich prüfen, sondern mit irgendwelchen gekauften, mit irgendwelchen selbstgemachten. Ja, und da muss man auf der anderen Seite sehen, für einen Polizisten beispielsweise vor Ort. Ist es manchmal dann auch schwierig, zwischen einem Bildleserausweis, zwischen einem gekauften Presseausweis und zwischen einem sozusagen offiziellen, legitimen Presseausweis zu unterscheiden? Und da ist unsere Forderung an die Innenministerkonferenz ganz klar. Es muss hier wieder eine gemeinsame Vereinbarung geben der professionellen Verbände, dass wieder ja, ein formaler, offizieller Presseausweis anerkannt wird.
Vielleicht mal eine Frage, die auch schon ein bisschen zu der Thematik Ihres Aufgabenfeldes als DGHV-Präsident, Vorsitzender überleitet. Wieso haben Sie eigentlich diese Forderung auf Ihrem privaten Blog und nicht beispielsweise auch auf einer offiziellen Seite des DGHV positioniert?
Das haben wir. Wir haben diese Forderung auch schon
mehrfach recherchiert.
Nein, trotzdem halte ich die Frage aufrecht. Sie haben in Teilen richtig recherchiert.
Er bemüht sich redlich.
Oder Lügenvorsitzender. Nein. Es ist tatsächlich so, dass ich auf meinem persönlichen Blog überall-dabei.de sozusagen die persönliche Seite beleuchte. Das war bisher die persönliche Seite als Journalist. Jetzt ist es eben in großen Teilen die persönliche Seite des DHV-Vorsitzenden. Das heißt, es gibt da ein Thema, das uns seit langer Zeit beschäftigt, wo wir auch tatsächlich gerade mit dem Presserat, mit den anderen Verbänden und auch mit der Innenministerkonferenz in konstruktiven Gesprächen sind, wo es immer gut ist, wenn es nochmal so ein paar Zusatzinformationen gibt. Und was war passiert? Ich war in Berlin über die Straße gegangen und habe in der Nähe unserer Geschäftsstelle Aufkleber einer Laterne gesehen, wo dafür geworben wurde, ach, hier kann jeder Presseausweis kriegen. Und dann bin ich mal auf die Homepage gegangen, habe mir das angeguckt und da stand dann, ihr müsst nur bezahlen und ihr solltet journalistisch tätig werden wollen. Das reicht schon aus, die Absicht reicht aus. Und es wurden dann auch gleichzeitig noch angeboten auf dieser Seite, dass man auch gerne bei denen journalistisch tätig werden könnte. Also man könnte Promi-Fotos dahin schicken und wenn man das grundsätzlich die Bereitschaft erklärt, dann würde man schon Journalist sein. So, und das fand ich so abstrus, dass ich das in der Laterne abfotografiert habe mit meinem Mobiltelefon und daraus eben diesen sehr persönlichen Blog gemacht hat. Also dieser Blog ist ganz bewusst auch in Abgrenzung zu dem, was wir offiziell auf der DHV-Seite veranstalten, ganz bewusst ein emotionaler, ein persönlicher Zugang.
Herr Überall, wir möchten jetzt mit Ihnen darüber sprechen, wie eigentlich so ein Tag eines oder der Alltag eines DHV-Vorsitzenden so aussieht. Also ich meine, Sie sind Journalist im Hauptberuf und sind jetzt vor knappen 2,5 Monaten in das Amt gewählt worden. Da hat sich sicherlich auch einiges verändert und da wollen wir mal so ein bisschen, wenn Sie das mitmachen, hinter die Kulissen schauen. Und ist es denn so nach der Anfangszeit, wie Sie sich das vorgestellt haben?
Na, ich war ja schon 4 Jahre Schatzmeister beim Bundesverband des DJV und habe diverse andere Tätigkeiten, war mal bei einer Obdachloseninitiative in Köln, ehrenamtlich im Vorstand. Insofern, ja, so ein bisschen habe ich mir das so vorgestellt. In dem Umfang dann, ich glaube, das kann man sich nicht vorstellen. Also das, was da alles auf einen reinprasselt. Und wenn Sie sagen, den typischen Alltag
oder
Überalltag, um diesen schönen Karlauer zu machen, den gibt es in der Tat nicht. Es ist, ja, also ich war lange beim WDR im Tagesaktuellen unterwegs. Ich habe 20 Jahre tagesaktuelle Berichterstattung gemacht. Und daher kenne ich das, dass man von einer Minute auf die andere aus diesem Leben gerissen wird. Und auch mein ganzes privates Umfeld kennt das, auch meine Kinder kennen das. Einsturz des Stadtarchivs in Köln oder jetzt in jüngster Zeit das Attentat auf Henriette Reker, die dann spätere Oberbürgermeisterin von Köln. Das waren so beispielsweise Einschnitte, wo man dann von jetzt auf gleich ja, für 2 Tage eigentlich nichts mehr anderes macht als nur noch das. Also alle privaten Termine absagt und alles, was man sonst an Jobs irgendwo so bis auf das, was sich jetzt gar nicht verschieben lässt, macht man dann eben nur noch dieses. Und das ist eben bei der DJV-Tätigkeit, die grätscht da sozusagen auch regelmäßig
rein. Das sind nur nicht 2 Tage, sondern jetzt erstmal 2 Jahre und auch ehrenamtlich, ne?
Es ist ehrenamtlich, es gibt aber eine Aufwandsentschädigung oder einen Honorarausfall. In der Tat, davon leben könnte und wollte ich nicht. Aber ich finde es auch wichtig, dass jemand in der Praxis noch aktiv bleibt. Das heißt, ich mache noch ein bisschen Journalismus und bin ja auch noch mit einer halben Stelle an einer Hochschule angestellt.
Wir haben über ein ganz wichtiges Thema, das Thema Gewalt gegen Journalisten, was Sie quasi in Ihrem Amt begleitet, ja schon gesprochen. Gibt es eigentlich etwas, das Sie sich darüber hinaus auch noch vorgenommen haben, was Sie unbedingt oder möglichst erreichen wollen in Ihrer Amtszeit?
Nö.
Okay, das ist aber sozusagen ein...
Der musste jetzt mal sein. Ja, natürlich.
Vielen Dank für das Gespräch, Herr Über.
Es war natürlich auch eine geschlossene Frage, aber Sie wissen ja, wie ich es meine.
Ich bin Journalismusprofessor, das ist eine Berufskrankheit an der Stelle. Nein, natürlich, es gibt eine ganze Reihe von Sachen, die mich umtreiben und wo ich versuche, zum Beispiel auch im Gespräch mit Politikerinnen und Politikern zu sensibilisieren. Beispielsweise Thema Vorratsdatenspeicherung. Also dass da Journalisten auch in den Fokus geraten, ist genauso wie bei Anwälten oder Geistlichen, das ist für den Beruf dramatisch. Also ich habe viel investigative Recherche gemacht, eben beispielsweise in Korruptionsdingen. Das ist nicht so gut, seine Informanten da zu verraten. Das ist sogar brandgefährlich. Also ich habe gerade auch im rechtsextremen Milieu recherchiert und das ist wirklich brandgefährlich. Das geht gar nicht. Insofern muss man da sehen, dass Journalisten, dass Journalistinnen besser geschützt werden. Und so gibt es eine ganze Reihe von Themen, die wir dringend bearbeiten müssen. Und eines, das mich natürlich ganz intensiv umtreibt, ist der Wert des Journalismus beziehungsweise der Wert von Journalistinnen und Journalisten. Weil wir stellen einen Trend fest, dass dieser Berufsstand immer mehr ausgetrocknet wird, dass die Arbeitsbelastung immer höher wird, dass es immer prekärer wird in manchen Bereichen, was die Bezahlung angeht. Und da wir ja nicht nur Berufsverband, sondern auch Gewerkschaft sind, ist das für uns ein ganz, ganz wichtiges Thema, diese prekären Arbeitsverhältnisse zu bekämpfen.
Sie haben ja meine Moderationskarten geschaut. Ich wollte sagen, Sie sind ja nicht nur Verband, sondern Gewerkschaft. Ein großes Thema dabei ist, dass in diesem Jahr ja auch die Tarifverhandlungen mit dem BDZV, mit dem Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger. Und da hat man ja schon im Dezember so die ersten Anzeichen gehört, einmal was sie fordern an Erhöhung der Tarifleistung, nenne ich es jetzt mal. Und auf der anderen Seite, dass natürlich dann auch die Arbeitgeber sagen, dass es keinen Spielraum für Verhandlungen gibt. Was kommt da auf uns zu? Ist das ein normaler Tarifkampf? Wird das eine besonders harte Nuss werden? Was erwarten Sie?
Es kommt darauf an, wen Sie fragen. Gut, Sie fragen jetzt mich, aber ich habe letztens ein Streitgespräch mit dem Verhandlungsführer des BDZV gehabt für den Branchendienst Horizont und der meint, das sei alles mittelalterlich, dass ich natürlich auch mit Streiks gedroht habe und auch mit anderen Aktionen. Und Streiks hält er für ein mittelalterliches Mittel der Auseinandersetzung. Gut, das mag er so sehen, das wird aber trotzdem nicht nützen. Ich habe viele, viele Jahre beim Westdeutschen Rundfunk für die freien Mitarbeiter die Tarife mit ausgehandelt. Und das ist immer, ich habe mich früher immer gefragt, wenn ich da vom Fernseher gesessen habe, gesagt habe, irgendwie meine Post kommt nicht, meine Bahn fährt nicht. Warum sitzen die da eigentlich so unglaublich lange zusammen und können sich nicht einigen? Ja, jetzt weiß ich's. Also nachdem ich diese ehrenamtliche Arbeit mache, das ist eben wirklich ein Schlagabtausch, bis man dann überhaupt mal in eine Verhandlungssituation kommt, bis sich mal eine Seite bewegt. Das ist wie Beamten-Mikado, wer sich zuerst bewegt hat, verloren. Das heißt, man geht erstmal mit den Forderungen rein und möchte natürlich auch irgendwo nicht so gerne von seinen Forderungen abrücken. Die Verleger möchten am liebsten gar nichts zahlen, ja, und wir möchten am möglichst viel für unsere Mitglieder rausholen. Und das ist ein Spannungsfeld, das erstmal aufgelöst werden muss, wo erstmal Vertrauen zwischen den Personen geschaffen werden muss. Und dann muss man gucken, okay, wo können wir denn nochmal ein Stückchen zurückgehen? Und das ist ja nicht einfach, das geht ja nicht einfach nur nach Zahlen, sondern man packt dann Päckchen. Man sagt dann, okay, also wir beispielsweise haben mit eingebracht, also man kann über einiges reden. Uns ist es aber wichtig, dass für Auszubildende, also für Volontäre etwas mehr getan wird. Dass für die, die Volontäre betreuen, zusätzlich zu ihrer Arbeitsbelastung etwas mehr getan wird. Und das ist natürlich was, das muss man auch schlicht und einfach berechnen. Ja, da müssen die Verlegervertreter jetzt auch durchrechnen, so, okay, also wenn wir das machen, dann können wir uns noch so und so viel leisten, beziehungsweise das kostet uns so und so viel. Und das muss man natürlich, wir nennen das immer in den Volumen des Abschlusses, in das Volumen des Abschlusses mit reinrechnen. Und diese Rechenaufgaben, die dauern halt auch ihre Zeit und da geht man dann zwischendurch erstmal nochmal einen Kaffee trinken. Und das ist das Schöne beim WDR und wie ich jetzt gehört habe, der Verhandlungsführer ist mein Geschäftsführer, auch da, wir trinken immerhin noch Kaffee miteinander. Das heißt, wir bewerfen uns da nicht mit Wertebäuschen, sondern es ist schon eine konstruktive und anständige Arbeitsatmosphäre. Weil eins ist ja klar, wir wollen alle, dass es guten Journalismus gibt.
Jetzt mal jenseits der Zahlen, Sie haben vorhin schon von prekären Arbeitssituationen gesprochen. Wo würden Sie denn sagen, liegt tatsächlich eigentlich das größte Übel der Zeit? Also wo muss man wirklich auch Dinge verändern, damit es eben genau diesen guten Journalismus geben kann?
Naja, als Gewerkschaftsvertreter sage ich natürlich, dass diejenigen, die Medien veranstalten, die was mit Medien kommerziell machen und damit Geld verdienen wollen, eben nicht nur Geld damit selbst verdienen können, sondern eben diejenigen, die ihnen den Content ranschaffen, also gediegenen, anständigen Journalismus, auch bezahlen können müssen. Und da muss man sicherlich das ein oder andere Geschäftsmodell sich mal anschauen, ob das so noch funktionieren kann oder auch neue Geschichten, ob die so funktionieren können. Aber wir müssen gesellschaftlich auch dahin kommen, dass die Leute bereit sind, für den Journalismus zu zahlen. Und wir haben es da in der Regel mit Höchstqualifizierten zu tun. Und ich sage Ihnen, wenn Sie in den Laden gehen und für 1,50 Euro einen Schnitzel kaufen, ja, dann denken Sie doch mal drüber nach, ob das wirklich so gesund sein kann, ob das wirklich so gut produziert ist, ob Sie da nicht ein schlechtes Gewissen haben müssen, wenn Sie dieses Schnitzel verzehren. Und insofern ist es gerade bei dem wiederum auch Lebensmittel Information. Wichtig, dass ich da auch nicht irgendwelches Billigzeug zu mir nehme, sondern ja, letzten Endes aus dem bestehe gedanklich, was eben professionell erzeugt ist und worauf ich mich auch verlassen kann.
Aber liegt da nicht möglicherweise genau das Problem? Also bleiben wir mal bei dem Bild der Lebensmittel. Gerade in Deutschland sehen wir immer wieder, dass viele Menschen einfach auch oft gerne billig einkaufen. Und das ist möglicherweise ein Phänomen, was wir ja beim Medienkonsum auch beobachten.
Ja, auf der einen Seite schon. Wir müssen da auch über neue Modelle nachdenken. Ich meine, im Buchgeschäft, im Musikgeschäft gibt es ganz ähnliche Probleme und da ist man möglicherweise auch schon ein bisschen weiter als wir. Also ich habe es nie verstanden, dass ich in den letzten Jahren nicht die Chance hatte, mal einen Artikel im Internet zu kaufen, sondern dass ich mir immer irgendwie das Gesamtkunstwerk dann zulegen musste. Und wenn ich schon mehrere Tageszeitungen abonniert habe, dann noch irgendwo eine, wo jetzt wirklich mal was Spannendes drin ist, dann noch mit reinzunehmen, macht man dann auch nicht unbedingt. Und zum Kiosk rennen, ja, jetzt gibt es mittlerweile Blende zum Beispiel, wo man tatsächlich die einzelnen Artikel kaufen kann. Und damit machen die Verlagshäuser mittlerweile ja auch schon die ersten guten Erfahrungen. Ich habe da auch nicht das Patentrezept, aber ich lade dazu ein, lasst uns drüber nachdenken. Lasst uns gemeinsam, die in der Branche tätig sind, darüber nachdenken, wie wir die Menschen dazu bekommen, Journalismus wieder wertzuschätzen und dann eben auch Wert zu schätzen, also tatsächlich auch dafür zu bezahlen.
Was mit Medien, das Medienmagazin für nachwachsende Journalistengenerationen.
Frank Überall, der DJV-Vorsitzende, ist weiter bei uns zu Gast seit Ende November im Amt. Er hat nach 12 Jahren, glaube ich, Michael Konken abgelöst, genau, der den Job zuvor übernommen hat. Und eine Sache fand ich ganz interessant. Wir haben, als wir gerade über die Tarifverhandlungen gesprochen haben, die man da so feststellt, jetzt gibt es ja auch für Gewerkschaften verschiedene Herausforderungen. Über den Nachwuchs reden wir gleich, vielleicht erstmal eine andere. Zum Beispiel, dass ja auch viele Medienanbieter aus dem Tarifvertrag aussteigen, indem sie andere Gesellschaften gründen. Wird es immer schwieriger für den DJV relevant zu bleiben?
Nein, ganz im Gegenteil. Also da, wo diese verhaltensoriginellen Austritte aus dem Verlegerverband, ohne aus dem Verlegerverband auszutreten. Also ich finde, wenn man ohne Tarif da überhaupt Mitglied sein kann, da stimmt da irgendwie was nicht. Die gibt uns natürlich die Möglichkeit, in den einzelnen Häusern sozusagen in den Häuserkampf zu gehen. Und das ist meistens viel empfindlicher und viel unangenehmer, als wenn man dann eben auf Bundesebene einen Flächentarifvertrag vereinbart. Das heißt, man muss immer damit rechnen, dass von den Kollegen von Verdi oder eben auch von uns dann die Leute vor dem eigenen Haus stehen und da nicht locker lassen. Und da sind wir recht aktiv. Also wir haben es geschafft, bei zum Beispiel auch lokalen Radiostationen plötzlich einen Betriebsrat zu gründen und plötzlich Tarifverhandlungen einzufordern. Und das klappt bei Zeitungshäusern auch. Ich würde dem BDZV raten, sich darauf nicht auszuruhen und den einzelnen Häusern, sondern ein bisschen vorsichtig zu sein. Das kann irgendwann auch mal richtig zurückschlagen. Das ist nicht besonders schön. Ich fordere natürlich eine Rückkehr zur Tarifpartnerschaft, denn letzten Endes muss man ja auch sich bewusst machen, ich muss doch meine Leute motivieren. Es bringt mir doch nichts, wenn ich irgendwie billig Content zusammenschaufel. Da sehen wir, was mit den Zeitungen passiert, die so ihre Blätter füllen. Die Zeit zum Beispiel hat Rekordauflagen. Es geht doch.
Wenn man jetzt auf Ihre Arbeit schaut, ist es, glaube ich, keine Frage, dass das, was Sie als Verband dort betreiben, wichtig ist, auch für nachwachsende Journalisten, für Berufseinsteiger. Ist es aber auch bei Ihnen so, ähnlich wie man das vielleicht bei Gewerkschaften in ganz anderen Branchen beobachtet, dass es ein Nachwuchsproblem gibt? Also, und vor allen Dingen, wenn es das gibt, wie kann man dem eigentlich tatsächlich begegnen?
Ja, in der Tat ist es so wie in der gesamten Gesellschaft, dass der Trend, sich zu organisieren, abnimmt. Das merkt man auch an unseren Mitgliederzahlen, ja. Aber glücklicherweise haben wir viele junge Menschen, die sich bei uns auch engagieren. Und das finde ich ziemlich klasse, wobei in der Tat das manchmal auch ja, tatsächlich zum Generationenproblem wird. Wenn also jemand, der schon seit 10 Jahren aus dem Beruf raus ist, ehrenamtlich aktiv ist und dann kommt jemand, der irgendwie noch so richtig gerade aus dem Volontariat oder womöglich noch irgendwo im Praktikum steckend, damit ganz anderen Ideen kommt, auch mit einer ganz anderen Medienwelt, mit einer ganz anderen Erfahrung dann plötzlich reinkommt, das ist für beide Seiten gewöhnungsbedürftig. Ja? Und ich kenne beide Seiten. Insofern kann ich das nachvollziehen. Und das ist auch die ganz große Herausforderung für die Zukunft. Wir haben beispielsweise einen Fachausschuss Junge, wo sich der Nachwuchs eben sehr intensiv einbringt. In Nordrhein-Westfalen sind wir jetzt gerade dabei, auch ein Gremium für die Erfahrenen, wie es so schön heißt, zu gründen, um auch die abzuholen. Es ist eine Herausforderung auf beiden Seiten. Für die Erfahrenen, also auch die Älteren, attraktiv zu bleiben und für die Jungen attraktiv zu bleiben und auch zu werden.
Ich finde, das ist ein interessantes Spannungsfeld, was Sie da gerade zeichnen. Wir haben uns auch im Vorfeld drüber gesprochen, haben so gesagt, ja, ist eigentlich so das Thema Gewerkschaft oder so, ist das überhaupt so für mich spannend? Weil wenn man sich das erstmal so anschaut, jetzt vielleicht mal von der ganzen Lügenpresse-Debatte abgesehen und auch wenn man darüber spricht, okay, es ist vielleicht so in diesen Zeiten auch interessant, einen starken Branchenvertreter zu haben. Wenn man mal davon absieht, ist es erstmal schwierig, sich zu überlegen, okay, was habe ich da eigentlich von, mich da so zu engagieren? Da sind uns nicht so viele Antworten eingefallen. Gerade wenn man sich so die ersten Jahre vielleicht so im Beruf bewegt, wie wollen Sie da vielleicht Zugänge schaffen?
Also ich hatte letztens Volontäre aus dem Privatradio in Berlin in der Geschäftsstelle zu Gast und da haben wir genau diese Fragen diskutiert. Ja, die sagen dann ja, ich habe schon mal was vom Presseausweis gehört, aber bei mir im lokalen Bereich brauche ich den meist gar nicht. Man kennt sich und ich laufe mit so einem dicken Mikrofon mit Windschutz rum. Und ansonsten genau, wofür brauche ich eigentlich Gewerkschaft? Und wenn man dann mal bewusst macht, also zum einen gibt es natürlich den Rechtsschutz. Gut, da sagt man auch immer, ne, wie im normalen Leben, jetzt Rechtsschutzversicherung. Ich muss zugeben, ich habe auch privat keine. Ich hab keine Rechtsschutzversicherung, weil ich mir immer denke, da wird schon gut gehen, da wird schon nichts passieren. Ne? Haftpflicht habe ich, Rechtsschutz habe ich nicht. Gut, das kann ich noch nachvollziehen. Aber es sind eben auch Sachen, die nicht so offensichtlich sind auf den ersten Blick. Also das fängt bei Aus- und Fortbildungen an, die eben über Gewerkschaften organisiert werden. Es ist ganz wichtig auch der Bereich des Netzwerkens. Es sind eben die Tarifverhandlungen, denn ohne Gewerkschaften gibt es keine Tarifverhandlungen. Viel Spaß, wenn man jeder einzeln hingeht und versucht, in irgendeiner Weise seine Honorare oder seine Gehälter auszuhandeln. Das kann nicht wirklich gut gehen. Also für ganz, ganz wenige geht das super gut. Ja, für so einen Gottschalk, der kann da natürlich tolle Sachen raushandeln. Aber in der breiten Masse ist das sehr schwierig und deswegen nach wie vor brauchen wir das. Meine Erfahrung ist tatsächlich, in dem Moment, wo die Menschen mit Menschen in Berührung kommen und tatsächlich sehen, da sind welche von den Gewerkschaften, ja, dann klappt es auch mit den Gewerkschaften. Dafür muss man aber eben auch wirklich präsent sein, vor Ort sein und wir machen das alle ehrenamtlich. Ja, wir haben auch ein paar Hauptamtler. Ich meine Rechtsschutz, also sie wollen nicht wirklich, dass ich ihnen rechtliche Tipps gebe.
Nein.
Dafür haben wir Juristen, die werden dafür bezahlt aus Mitgliedsgeldern, aber diese Mitgliedsgelder müssen auch irgendwie aufgewendet werden. Und ich habe tatsächlich manchmal sogar dramatische Fälle auf dem Tisch, wo die Leute sagen, hör mal, könnt ihr mir nicht helfen? Ich habe jetzt, oh, ich werde jetzt verklagt. Wo man sagt, ja, wie lange bist du denn schon Mitglied? Nee, ich bin noch gar nicht Mitglied. Muss man das denn sein? Ja, Entschuldigung, also wenn wir den Juristen aus Mitgliedsbeiträgen bezahlen, ja, dann können wir da nicht Mitglieder mit betreuen. Das muss auch, glaube ich, jedem einleuchten. Also ich glaube auch bei ADAC kann man nicht im Nachhinein sagen, ach übrigens, ich zahle jetzt nicht, weil ich werde jetzt nachträglich noch schnell Mitglied. Wäre zumindest eine sehr seltsame Auffassung.
Den ADAC, den sieht man ja quasi an jeder Ecke. Jetzt haben Sie gerade auch von Präsenz gesprochen. Wo kann mir denn als jungem Journalisten, also nicht mir persönlich, ich bin vielleicht auch eher mittelalter Journalist, aber mir als jungem Journalisten der DJV tatsächlich auch begegnen?
Jetzt kann ich natürlich wieder den Witz mit meinem Namen machen und sagen überall.
Ja, und jenseits der Witze?
Auch überall. Das ist ja das Spannende, dass wir tatsächlich vertreten sind in nahezu allen Betrieben. Manchmal wissen die Leute nur gar nicht voneinander und deswegen kann ich nur dazu einladen, einfach mal drüber zu sprechen. Und da spreche ich jetzt nicht nur für den DJV, sondern insgesamt für Gewerkschaft. Also ich freue mich ja über jeden, der sich engagiert, natürlich am besten bei uns, klar. Wir sind die Besten, die Schönsten und die Tollsten. Aber überhaupt drüber zu sprechen, ist man in der Gewerkschaft. Ich beispielsweise habe beim WDR gut mit den Verdi-Leuten zusammengearbeitet. Man muss nur erstmal wissen, wer ist in der Gewerkschaft und dann kann man manchmal zusammen richtig was reißen.
Frank Überall, danke, dass Sie heute zu uns gekommen sind. Unser Tipp an euch, schaut auch nochmal auf augenzeugen.info. Das ist das Blog, was er gestartet hat, um auch die Übergriffe auf Journalisten zu begleiten und da eine Öffentlichkeit für herzustellen. Danke für den Besuch.
Danke für die Einladung.
Herr Perler, das war's für heute schon wieder.
Und ich bin wie immer sehr traurig und erstaunt, wie schnell die Zeit umgegangen ist.
Ja.
Aber ich habe einen Auftrag mitgenommen. Ich werde DJV-Mitglied werden. Vielleicht.
Wirklich?
Ja.
War das jetzt für dich so eine Werbeveranstaltung für den DJV?
Naja, das ist, glaube ich, halt so ein bisschen, das ist sehr spannend gewesen, aber auch so, wenn man, wie es ist, wenn man einen Gewerkschafter einlädt.
Da bekommt man, was man sich einlädt, ne?
Genau.
Ich freue mich schon auf die nächste Woche, Herr Pähler.
Wen laden wir uns da ein?
Da bin ich nämlich weg.
Ah, sehr schön,
aber
dann kann es nur besser
dazu
werden.
Hören. Wir besuchen nämlich Wolfgang Stufflässer, der ist der ARD-Korrespondent in Los Angeles und da schaue ich mal kurz vorbei.
Das ist spannend.
Ja, und da werden wir dann gucken und ich werde vielleicht berichten, was ich noch morgen erlebt habe. Mark Zuckerberg kommt ja nach Deutschland und wird hier sich den Fragen der Facebook-Mitglieder stellen und ich schaue da mal hinter den Kulissen mit und was man davon lernen kann. Oder auch nicht, das klären wir dann nächste Woche hier bei uns.
Und bis dahin wünschen wir euch noch eine mediale Zeit.
Die Radio Wissen. Eine Stunde was mit Medien. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr.